Es ist ein bisschen untergegangen am Web. Zu viel Aufregung, zu viel Trump, zu viel Geopolitik. Dabei war es schon noch interessant. 400 Millionäre und Milliardäre haben am WEF in einem Aufruf mehr Steuern für das Superreiche verlangt. Die Demokratie sei gefördert, wenn immer weniger Menschen auf der Welt immer mehr Geld haben. Darum Tax the Rich. Das ist etwas, was man früher höchstens von ganz Linken gehört hat. Von den Jusos oder so. Verändert sich sogar etwas. Dass Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos immer reicher und reicher werden, das gefällt nicht allen. Gleichzeitig reden wir gerade in der Schweiz, ein Land mit einer ziemlichen Millionärsdichte, häufig ganz anders über Geld und Reichtum und Steuern als in der restlichen Welt. Warum ist das so? Was für einen Einfluss haben Millionäre bei uns in der Schweiz? Und ist Demokratie tatsächlich gefördert, wenn Vermögen immer ungleich verteilt sind? Oder kommt es auch darauf an, was man mit dem vielen Geld macht? Das ist heute unser Thema im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Heute mit dabei Fabian Renz, Jacqueline Büchi und Mario Stäuble. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Salut zusammen.
Salut zusammen.
Jetzt reden wir hier schon zum dritten Mal fast über das WEF, aber nicht direkt. Wir reden über einen Aufruf von 400 Millionärinnen und Millionären, von Milliardärinnen und Milliardären. Und der Aufruf war, besteuert uns. Um was ist genau gegangen?
Ja, die Reichen und Superreichen, die du erwähnt hast, ich glaube, es sind primär Männer gewesen, aber ein paar Frauen habe ich gesehen, die haben zusammen einen offenen Brief geschrieben an die politische und wirtschaftliche Elite am WEF. Das Motto war «We must draw the line». Und sie haben eben, wie du gesagt hast, höhere Steuern für Superreiche gefordert, also auch für sich selber. Und sie kritisieren da drin extreme Vermögenskonzentration, die schadet der Demokratie und damit auch der Gesellschaft natürlich.
Wissen wir, wer unterzeichnet hat?
Ja, die haben ihren Namen gegeben und es sind auch bekannte Leute darunter. Ich glaube, in unserem deutschsprachigen Raum, die bekannteste ist Marlene Engelhorn. Das ist ein Nachkommen aus dem BASF-Konzern, also dem grössten Chemiekonzern der Welt.
Ist das die, die ihr Vermögen will verschenken, ihr Erbe will verschenken?
Also sie ist zum Teil schon dran und sie ist vor allem eine sehr bekannte Aktivistin geworden, die halt für das Thema schon länger auftritt und entsprechend auch eine Plattform hat. Aber es hat dann auch noch andere interessante Figuren darunter, zum Beispiel Abigail Disney, das ist eine aus dem Disney-Konzern, ein Nachkommen, oder der Brian Eno, der Musiker. Also man kennt schon ein paar Leute. Und das ist wie so ein bisschen ein Netzwerk von so Reichen und Superreichen, wo es so verschiedene Plattformen gibt, die alle ein bisschen ähnlich heissen. Also Patriotic Millionaires in England oder Tax Me Now ist dann die Plattform von der Marlene Engelhorn. Und das ist wie so ein Netz, das sich so ein bisschen zusammenschliesst und jetzt da wieder so einen Brief gemacht hat.
Hat es eine Schweiz auf dieser Liste?
Ja, es sind zwei Namen aus der Schweiz auf dieser Liste zu finden. Das eine ist der Jan Kollreuth, der in Toggenburg im Kanton St. Gallen wohnt. Ein belgischstämmiger Milliardär mit einer ganz interessanten Biografie. Also der stammt aus einer Unternehmerdynastie, hat sich dann aber die ganze Gewinnmaximierung in seinem Unternehmen nicht passt, hat losgesagt von dem Familienverbund, hat dann angefangen als Pfleger zu arbeiten und ist jetzt da in seiner Wohngemeinde in Liechtenstein im Toggenburg in sehr vielfältiger Weise karitativ engagiert. Insofern sehr folgerichtig, dass er jetzt den Appell mit unterzeichnet hat. Der zweite Name ist ein bisschen ein Mysterium. Also es handelt sich da um eine Person namens Leon H. Kilian, über die es aber kaum Informationen gibt. Also es ist offenbar ein Pseudonym für einen Milliardär, der sich auch schon bei anderer Gelegenheit ähnlich exponiert hat.
Ich weiss nicht, ob es noch mehr Pseudonym darunter hat. Also mir ist aufgefallen, es hat einige Namen, die mir jetzt nicht gesagt haben, wo man auch so, wenn man es so schnell googelt, zumindest nicht viel findet. Das muss natürlich noch nichts heissen. Und dann hat es aber auch noch ein paar, die sehr bekannt sind. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der Rutger Bregmann drauf ist. Er hat sich, ich glaube, wir haben in der WEF-Folge auch schon darüber geredet, hat sich schon am WEF für eine Besteuerung von Superreichen eingesetzt und der Elite da damals auch so ein bisschen die Leviten gelesen. Ich habe zuerst gedacht, also irgendwie was macht denn der auf dieser Liste? Aber der ist natürlich als Bestseller-Autor hat der auch recht gut verdient.
Also ein Historiker, der etwas über sich gemacht hat, kann man sagen, oder?
Es kann noch etwas aus einem werden, ja.
Schreib ein Buch, Philipp.
Ja, genau.
Schätzungen gehen davon aus, dass er, ich habe schnell nachgeschaut, dass zwischen 2 Millionen und 6 Millionen habe ich Schätzungen gefunden. Also, das weiss man nicht so genau. Wer auch drauf ist, das wäre auch noch eine Geschäftsidee, Philipp, der Sebastian Klein, das ist der Gründer von der App Blinkist, der so Bücherzusammenfassungen anbietet. Das kannst du auch noch gut.
Machen wir aus diesem Podcast eine kleine Prüfscheibe für mich.
Das soll ich nochmal sagen.
Nein, das geht nicht weiter.
Nein, das ist eigentlich schon. Oder vielleicht noch schnell. Und vielleicht, weil du noch wegen Frauen gefragt hast, die Marlene Engelhorn haben wir schon gesagt. Sie hat übrigens einen Teil von ihrem Vermögen von so einem Bürger- und Bürgerinnenrat verteilen lassen. Also dort haben Leute aus der Bevölkerung können darüber befinden, was man mit dem Geld macht. Und eine andere Frau, die auch noch drauf ist, ist Ise Bosch. Das ist eine Erbin vom deutschen Technologiekonzern Bosch.
Im Aufruf heisst es, und ich muss mich jetzt schon für mein Teenage entschuldigen, Wealth is no longer simply about worth, it's about control. Was heisst das und stimmt das?
Ja, was mich ein bisschen überrascht hat bei diesem Satz, ist, dass no longer. Es impliziert, als wäre es ein neues Phänomen, dass superreiche grossen Einfluss nehmen können auf die Politik. Das ist natürlich nicht so. Also die Liste von Millionären, Milliardären, die sich entweder selber politisch betätigt haben oder durch Spenden Einfluss genommen haben auf die Politik, die ist lang und die reicht weit in die Vergangenheit zurück. Auf was der Satz eventuell Bezug nimmt, oder ist so der Umstand, dass wir jetzt eben Tech-Milliardäre haben, die grosse Teile vom Internet kontrollieren, also von den sozialen Medien, und dort natürlich den Diskurs massiv beeinflussen. Also das bekannteste, berüchtigtste Beispiel ist sicher der Elon Musk, der die Nachrichtenplattform Twitter gekauft hat, die in X umbenannt hat und dort weitgehend alle moderierenden und siebenden Funktionen entfernt hat, sodass also die Debatte jetzt auf dieser Plattform vollkommen entfesselt ist, oder? Und ich gehe davon aus, dass das no longer, oder das nimmt ganz wesentlich auch Bezug eben auf solche Phänomene, die tatsächlich jetzt der jüngsten Zeit angehören.
Mich tut das schon noch einen relevanten Unterschied zu vorher. Eben, es ist sicher so, dass Reiche schon immer viel Einfluss genommen haben. Aber ich glaube, Twitter ist ja beim Musk jetzt zum Beispiel nur ein Beispiel. Der hat auch sein Satellitennetzwerk Starlink, wo irgendwie darüber entscheidet, ob Menschen in der Ukraine oder im Iran, wie es denen ergeht. Und da zucke ich eigentlich jedes Mal noch ein bisschen zusammen, wenn man das wieder irgendwo liest oder hört. Und unsere Kollegen, der Jan Bolliger und der Christian Brünker, die haben letztes Interview gemacht mit einem reichen Forscher, der heisst Thomas Druyen, und der hat das dort auch recht fest vorgehoben, dass der Reiche heute, der Superreiche, eigentlich unsere fast ganze digitale Infrastruktur gehört, eben die Websuche, die KI, unser Leben spiele sich auf Strukturen von Google, Microsoft, Amazon und so weiter ab. Und Politiker, die wirken im Vergleich dazu immer machtloser, hat er in diesem Interview gesagt. Er führt dann Klimakonferenz als Beispiel an oder eben auch die Ohnmacht gegenüber dem Trump. Vermutlich hat er sich dort unter anderem auf den Zoll Streit bezogen.
Ich finde, man sollte schon auch noch in Erinnerung rufen, wie das früher noch war. Du hast es ja schon angetönt, Fabian. Ich glaube, es hat schon immer extreme Machtballungen gegeben in wenigen Personen. Ich meine, nur mal an den Herdenker, der bei uns an der Bahnhofstrasse Statue steht, Alfred Escher oder der Gottlieb Duttweiler in der Schweiz. Man kann an die grossen amerikanischen Magnaten denken, Ende 19. Jahrhundert, der Carnegie oder die Rockefellers. Die haben in ihrer Zeit Vermögen angehäuft und Macht angehäuft, die gigantisch gewesen sind, wenn man es aufrechnet auf heutige Werte. Und natürlich hat es nicht die Tech-Skalierbarkeit damals, aber der Einfluss war einfach viel direkter gewesen. Man hat zum Teil die Wirtschaft und Politik gar nicht können voneinander abgrenzen. Und heute sind wir ja zumindest in vielen Bereichen transparenter und haben zumindest uns ein bisschen besser organisiert, um die Macht irgendwie beschreiben und bewerten im Vergleich zu früher noch.
Ich muss da ein bisschen protestieren, Mario, dass du da in mein Gärtchen eindringst. So Ausflüge in die ferne Vergangenheit sind eigentlich
mein Ding. Aber nein, du hast natürlich recht. Und ich gehe jetzt ein bisschen weniger weit zurück in die Vergangenheit zu einer anderen Figur, an der sich die Debatte in den 90er Jahren massiv entzündet hat, nämlich Silvio Berlusconi, mehrfacher Ministerpräsident von Italien. Und bei ihm sieht man ja auch das Phänomen, das jetzt heute eben in anderer Erscheinungsform wieder zu beobachten ist, nämlich so die Verbindung von Geld und Medienkontrollen. Oder? Also der Silvio Berlusconi hat sich selber ein Medienimperium geschaffen in Italien, wo sehr, sehr maßgeblich dann eben auch zu seinem politischen Aufstieg mit beigetragen hat. Ja, und damals war man natürlich technologisch auf einem ganz anderen Stand gewesen, als man das heute ist. Aber in den Grundzügen, würde ich sagen, ist es eben das Gleiche. Oder? Es sind Millionär, Milliardär, die quasi ihre finanzielle Macht dazu nutzen, sich eben auch Macht über den öffentlichen Diskurs zu verschaffen.
Ganz eine kurze Klammer zum Elon Musk. Müssen wir ihm nicht ein bisschen dankbar sein? Wir sind früher alle den ganzen Tag auf Twitter rumgegangen. Seit er das übernommen hat, kann man dort nicht mehr sein. Und wir haben wie mehr Zeit jetzt, oder nicht?
Ja, du spielst jetzt auf etwas an, wo man vielleicht noch kurz erläutern müsste, oder? Seit der Elon Musk Twitter übernommen hat und sein Ex umtauft hat, hat das einerseits eben zur Folge gehabt, dass so die Zahl von vor allem anonymen Accounts mit zum Teil sehr extremen, vor allem rechtsextremen Ansichten richtiggehend explodiert sind. Es hat aber umgekehrt auch dazu geführt, dass natürlich ein Haufen von den alteingesessenen Twitterer die Plattform verlassen haben. Ja, ich gebe zu, ich gehöre auch dazu.
Machst du jetzt sinnvoller mit der Zeit? Hat der Philipp eigentlich wollen wissen von dir?
Ja, das ist natürlich à discuter, oder? Aber ja, ich habe dann auch irgendwann mal festgestellt, dass das bringt da eigentlich nichts mehr. Es wird irgendwie nur noch geschumpfen und pöbelt und ich habe irgendwie keine Lust gehabt, ja, es ist effektiv Zeitverschwendung gewesen. Und dann habe ich dann meinen Account deaktiviert.
Ich kann noch etwas ergänzen zu Elon Musk. Ich finde, er eignet sich gut, um eine Unterscheidung zu machen zwischen direktem und indirektem Einfluss. Der Elon Musk hat auf der einen Art über X und so weiter, Starlink hat indirekten Einfluss auf Meinungsbildung in der ganzen Welt, kann man sagen.
Das ist auch direkt, oder nicht? Wenn nachher der Algorithmus
bestimmt, was rauf ist. Es ist aber noch um eine Ecke genommen, weil gleichzeitig ist er auch ein grosser politischer Donor. Ihr mögt euch vielleicht erinnern an die Kampagne, die er gemacht hat, wo es um Wahlen gegangen ist, wo er mit 1 Million Schecks versucht hat, Stimmen zu mobilisieren. Und, oder dann Doge, also wo er sogar ein Mandat hatte in der amerikanischen Regierung selber und angefangen hat, seinen Einfluss wirklich direkt zu nutzen in der Politik. Und es ist immer interessant zu schauen, Leute, die Vermögen haben, auf was für Art, auf was für Wege wirken sie eigentlich auf eine politische Meinungsbildung? Wirken sie mit Geld oder wirken sie direkt politisch? Gründen sie eine Partei? Oder sind sie mehr indirekt, aus dem Hintergrund aus aktiv?
Wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem Aufruf gehen, der Kern von diesem Schreiben war, dort uns mehr besteuern. Und das ist doch schon eine sehr allgemeine Aussage, weil die Millionäre, die wohnen ja auch alles in unterschiedlichen Ländern, das ist alles total divers, wie dort die Leute besteuert werden. Was nehmt ihr aus dem mit?
Ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Also in vielen Ländern gibt es ja zum Beispiel keine allgemeine Vermögenssteuer. Das vergisst man gerne, wenn man in der Schweiz wohnt. Also wir haben die, unsere Nachbarländer Österreich und Deutschland nicht. Dafür ist natürlich bei uns die Gesamtsteuerbelastung trotzdem in vielen Fällen recht viel tiefer, weil wir halt auf Einkommen und andere Sachen ein weniger höhere Steuern erheben. Aber auch punkto Erbschaftssteuer gibt es grosse Unterschiede. Dort ist es in der Schweiz, wie wir wissen, kantonal geregelt, wie so vieles. In anderen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien gibt es Erbschaftssteuer, in Österreich aber nicht. Dort ist das sehr ein umstrittenes Thema, in vielen osteuropäischen Staaten auch. Also ich glaube, da gibt es wie nicht eine Formel, die für alle gilt. Oder wenn, wäre sie schwierig durchzusetzen.
Ich habe den Eindruck, es ist natürlich auch eine stark US-amerikanisch prägte Debatte, weil dort läuft die Diskussion schon lange. Also wir haben vor allem die republikanischen Administrationen in den letzten 40 Jahren gehabt, die Steuern auf Reiche und Superreiche tendenziell immer gesenkt haben. Und auf der anderen Seite hat es aber auch immer schon prominente Milliardäre gegeben. Also der prominenteste dürfte der Warren Buffett sein, der Grossinvestor, der lange immer zu den 10 reichsten Leuten gehört hat, die sich dafür eingesetzt haben, dass man die Steuersätze für die Superreichen erhöht. Es hat da die berühmte Szene gegeben während der Präsidentschaft von Barack Obama, wo er die Sekretärin von Warren Buffett zu sich ins Oval Office eingeladen hat und gefunden, das geht doch nicht, dass die Sekretärin von Warren Buffett mehr Steuern zahlen muss als ihr Chef, oder? Also dort dreht die Debatte so, schon sehr stark. Es sind jetzt auch viele US-Amerikaner, oder, die bei dem Appell mit unterschrieben haben und das Grundphänomen aber, dass man Reiche als gute Steuerzahler eben bei sich im Land behalten will und darum davor zurückschreckt, sie mit zu hohen Steuersätzen zu vertreiben in ein anderes Land. Die Diskussion, die läuft natürlich in sehr vielen Ländern der Welt und sie läuft auch in der Schweiz.
Ist das der Grund, warum so Aufrufe nie eine Chance haben?
Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund. Das Einnehmen von Steuern ist ja sehr nahe beim Kern eines Staatswesens. Das ist etwas ganz Grundsätzliches. Und Jacqueline hat schon erzählt, was es da alles für verschiedene Schrauben gibt, die man stellen kann. Und wenn wir gemeinsam etwas einführen wollen, müssen wir sich darauf einigen, dass alle miteinander eine Schraube gleichzeitig stellen, sozusagen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was man da, nur schon in Europa, was man da für Regierungen hätte, die miteinander sich auf das einigen müssen, oder? Man hat Meloni in Italien, den Macron geschwächt in Frankreich und dann den Merz in Deutschland. Und dann müssten die alle zusammenkommen und sagen, okay, wir machen jetzt das so auf diese Art. Das ist einfach extrem anspruchsvoll, nur jetzt in einem kleinen Raum wie Europa. Und wenn man dann noch das anfängt ausweiten und sich die USA vorstellt oder so, wo jetzt der Donald Trump an der Macht ist, dann wird das einfach sehr schnell sehr abstrakt und sehr weit weg von einer realistischen Umsetzung.
Gut, aber das Europa-Beispiel ist ein komisch, oder? Weil bei der Unternehmenssteuer haben sie es ja geschafft, zum Beispiel.
Ja, aber das ist wie ein bisschen einfacher, weil Unternehmen wie ein klar abgrenzbarer Sektor ist im Steuerbereich. Und weil man dort sowieso schon riesige Diskussionen hat über Mindeststeuern und abgesehen davon funktioniert es auch nicht richtig. OECD-Mindeststeuer ist jetzt genau, also sie ist noch da so halb, aber jetzt gerade die USA sind genau nicht mit an Bord im Moment. Und man ist genau in so einem Zwischending, dass man den Konsens nicht wirklich richtig heben kann. Und ist eigentlich eher noch ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, auch wenn es in meinen Augen eine wichtige Initiative ist.
Und was passiert, wenn es neben ein Land allein macht? Das hat man zum Beispiel in Norwegen gesehen. Dort hat man die Vermögenssteuern aufgetan für die Superreichen. Und dann sind ganz viele reiche Norweger in die Schweiz abgewandert. Das war eine Zeit lang so ein eigenes Genre, die Artikel über all die reichen Norweger, die zu uns kommen. Aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, warum es eben nicht so einfach ist.
Super Überleitung, Jacqueline. Kommen wir reden über die Schweiz. Zuerst eine Quizfrage. Wie viele Superreiche leben in der Schweiz?
Also ich glaube, Bilanz schreibt, die haben ja so die 300 Reichsten und die sagen immer, etwa die Hälfte von denen sind über den Milliardenlimiten. Also etwa 150. Und weltweit sind es etwa 3'000.
Was ist denn für dich superreich, Mario? Über eine Milliarde?
Also Milliardengrenze. Und ich glaube, die superreiche Definition ist auch noch interessant. Da gibt es verschiedene. Ich glaube, so ein paar Dutzend Millionen, dann schaffst du es zu den Superreichen. Also vielleicht 30 oder so.
Es gibt die Definition von den 30, genau. Und eine Angabe, wo man für die Schweiz auch eine relativ aktuelle Schätzung oder einmal eine relativ zuverlässige Schätzung hat, ist für Leute mit einem Vermögen von über 50 Millionen Franken, weil wir ja dort letzten November über so eine Erbschaftssteuer abgestimmt haben, wegen dieser JUSO-Initiative. Und dort hat die eidgenössische Steuerverwaltung die Schätzung abgegeben, dass 2'500 Personen mit so einem Vermögen von über 50 Millionen in der Schweiz leben.
Man kann vielleicht noch ergänzen, das amerikanische Magazin Forbes, das macht alljährlich so eine Liste, The World's Billionaires. Da ist die Schweiz auf Rang 16, also in der Schweiz leben am 16. meisten Milliardär der Welt, am meisten leben in den USA, gefolgt von China und Indien. In der Schweiz selber ist der Gianluigi Aponte, also ein italienischer Reedereiunternehmer, wohnhaft im Kanton Genf, derzeit offenbar die reichste Person mit einem Vermögen von ungefähr irgendetwas zwischen 35 und 40 Milliarden US-Dollar.
Wenn wir da schon so munter am Studio zitieren sind, kann man vielleicht auch noch sagen, es gibt einen globalen Vermögensreport. Und dort sind auch die Leute aufgeführt oder die Zahl der Leute, die eine Million haben, also die einfache Millionäre sind. Und wenn man also das Mass annimmt, dann gibt es kein Land, das gemessen an seiner Einwohnerzahl so viele Millionäre hat. Oder vielleicht noch Luxemburg, aber dort sind wir also spitze.
Es ist schon eine Frucht, das ist quasi, wie man sich vorstellen würde, halb Sissach wäre, ich würde nur aus Leuten bestehen, die mehr als 50 Millionen auf dem Konto haben, wäre hart für die andere Hälfte. Warum sind eigentlich so viele Leute so reich in der Schweiz?
Ich glaube, es ist ein Mix. Die Schweiz ist ein sehr attraktives Land, im Sinne von, es ist sicher, es ist gut organisiert, die Schulen sind gut, wir sind im Schengen-Raum und wir haben so eine Kultur von der Diskretion, würde ich mal sagen. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr darüber diskutieren. Wo, sagen wir mal, Leute, die viel Vermögen haben, in Ruhe gelassen werden, im weitesten Sinn. Und dann gibt es einen Haufen Arrangements auf rechtlicher Ebene, wo es attraktiv machen für Reiche da. Angefangen bei den goldenen Visas, also dass Leute können Aufenthaltsbewilligungen erwerben, wenn sie genug viel Steuern zahlen da. Das sind im Moment etwa 500 Leute, die das haben in der Schweiz. Dann, Jacqueline hat schon gesagt, tiefe Einkommenssteuern, Vermögenssteuer gibt es, ja, aber die ist auch sehr tief. Dann gibt es Pauschalbesteuerung für die, die nicht hier arbeiten, aber hier wohnen. Das sind etwa 4'500, auch viele sehr reiche Leute. Dann keine Erbschaftssteuer, haben wir die grosse Debatte von der JUSO letztes Jahr.
Keine nationale Erbschaftssteuer.
Keine nationale Erbschaftssteuer, keine Kapitalgewinnsteuer. Einfach insgesamt ein recht attraktives Umfeld und ein recht attraktives Päckchen und eine lange Geschichte auch von dieser Attraktivität.
Noch zu dem einen Wort, das du erwähnt hast, Pauschalbesteuerung. Das vielleicht noch kurz zum Erläutern. Das ist nämlich, finde ich, noch ein ganz interessanter Mechanismus. Der formelle Begriff dafür lautet Besteuerung nach dem Aufwand. Und das heisst also, die Leute zahlen nicht aufgrund von ihrem Vermögen oder von ihrem Einkommen, sondern sie entrichten Steuern aufgrund von ihren Lebenshaltungskosten, oder? Also, ja, das sind ja in der Regel Leute, die in einer Villa wohnen, an guter Lage wohnen, mit entsprechend luxuriöser Ausstattung und als Grundlage für die Besteuerung wird nicht, wie bei uns vier da im Studio, Einkommen und Vermögen genommen, sondern eben, wie sie leben, auf wie grossem Fuß sie leben. Sie leben auf grossem Fuß, aber natürlich sparen sie damit immer noch sehr, sehr, sehr viel Geld im Vergleich dazu, wenn man sie jetzt effektiv auch nach ihrem Vermögen und nach ihrem Lohn wird besteuern. Und aus dem Grund ist die Besteuerung nach dem Aufwand oder eben pauschal Besteuerung, wie es heisst, politisch hoch umstritten. In gewissen Kantonen gibt es sie, nicht in allen. Das Volk hat auch schon Nein gesagt dazu. Aber das ist so sicher eins von diesen Assets, wo die Schweiz oder bestimmte Kantone in der Schweiz eben sehr attraktiv macht für Superreiche aus dem Ausland.
Mari, du hast Diskretion erwähnt, die diesen Millionär hier entgegengebracht wird. Warum gehen wir mit Reichtum in der Schweiz ganz anders um, als das Leute in anderen Ländern machen?
Es ist Zeit für einen historischen Exkurs, Fabian.
Ja, vielleicht muss man es ein bisschen umgekehrt sagen. Oder? Die Reichen verhalten sich da natürlich auch ein bisschen anders als in vielen anderen Ländern auf der Welt. Oder? Also es gibt Länder, ein berühmtes Beispiel ist Indien, oder? Wo man den Reichtum zur Schau stellt. Und das macht man da viel weniger, oder? Also die da reich sind, die hängen das nicht an die grosse Glocken und das ist ja so ein bisschen vice versa, oder? Man behandelt sie in dem Sinn auch anders und diskreter, als das in anderen Regionen der Welt der Fall ist.
Ja, es ist auch sonst, wir haben ja in unserer Kultur, wir reden nicht so offen über Geld, zum Beispiel Löhne sind lange immer tabu gewesen. Dann der ganze Privatbankensektor, der die Schweizer Identität auch so ein bisschen mitprägt, dass man das Bankgeheimnis hat, dass man nicht über Vermögen redet. Und dass man auch nicht so konfrontativ ist, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo man viel direkter miteinander umgeht. Wir sind ja allgemein ein bisschen diskreter im Stil, auf eine Art. Und da kommen, glaube ich, ganz einen Haufen Sachen zusammen, die Einfluss haben auf das.
Ja, vielleicht einfach noch, um das zu unterstreichen, der Reichenforscher, den ich vorher schon zitiert habe, der sagt auch da dazu etwas in diesem Interview. Und dort führt er eben auch an, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Schweiz zur Privatbank der Superreichen geworden ist. Und dort geht noch auf das ein, was Mario gesagt hat. Und zum Beispiel Indien bringt er auch, und dort bringt er es so auf den Punkt, wer in Indien reich ist und es nicht zeigt, der gilt einfach als verrückt. Also ich glaube, der kulturelle Unterschied ist wahrscheinlich schon ein Teil von der Erklärung.
Wir arbeiten hier am Stauffacher, das ist nicht weit weg von der Bahnhofstrasse in Zürich, und von anderen Orten, wo man für sehr viel Geld sehr kleine Portionen bekommt. Hat nicht das Gefühl, dass in der Schweiz so etwas sich am Verändern ist? Sei es in der Öffentlichkeit, eben dort in Zürich, oder auch auf Instagram und so, wo man dann so reiche Influencer sieht, die auch Schweiz sind, die ihren Reichtum unbescheidener zur Schau stellen als auch schon.
Da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen neuem und altem Geld. Oder so die Beispiele, wo man daran denkt, wenn man so von den bescheidenen Schweizer Reichen redet, dann sind das vielleicht die in Basel viel Gutes tun und philanthropisch sich engagieren. Dort erinnere ich mich, hat vor einigen Jahren mal eine Magazingeschichte gegeben, die sich mit dem befasst hat. Und dort hat man dann auch den Kontrast gezeichnet zu Daniel Basella, der quasi nicht zum alten Geld zählt, der mit dem Helikopter vom Zugersee im Novartis Hauptsitz eingeflogen ist, während dann eben die Leute, die zum Teig gehören, dass die irgendwie mit dem Tramli zum Arbeiten fahren oder irgendwie mit dem Velo irgendwo, glaube ich, im Museum ihre Bilder anschauen, weil sie Taxifahrt zu frivol fänden und so. Also das bringt es wahrscheinlich recht gut auf den Punkt. Vielleicht schnell noch, jetzt habe ich von Basel geredet, aber ich komme ja von Winterthur und dort hat es sehr...
Gibt es dort Reiche?
Wenig. Aber einer, der es gegeben hat, ist der Immobilienmilliardär Bruno Stefanini gsi. Über den gibt es auch einen guten Doc-Film übrigens. Und der war so ein richtiger Schnäppli-Jäger gewesen. Und ich weiss also von jemandem, der dort in der Steinberggasse mal am Flohmarkt war und der alte Bücher verkauft hat. Und der Herr Stefanini hat den also abgehandelt von 2 Franken auf 1 Franken für das Buch. Klammer dazu.
Aber ich glaube schon, dass Internet und Social Media Culture einen mega Einfluss haben auch auf Schweizer Reichtum und wie man das zeigt. Also es gibt ja auch viel jüngere reiche Leute, die das dort richtig zelebrieren. Es gibt Instagram-Accounts, die nichts anderes machen, als die Autos, die hier im Kreis 1 in Zürich rumfahren, abzubilden und zu bestaunen, wie viel Geld in Zürich auf der Straße unterwegs ist. Oder jetzt auch in der Region Basel, mir kommt immer der DJ Antoine in den Sinn, der für mich auch so einer ist, der sein Reichtum wirklich zur Schau stellt. Auf eine sehr, sagen wir mal, direkte Art. So.
Der hat sich auch gewohnt, darf ich es sagen.
Die Frage ist halt, sind wir dort schon in den Sphären, wo wir jetzt davon reden? Wahrscheinlich, also...
Da müssen wir mal fragen, oder?
Es gibt, glaube ich, auch so ein bisschen Tendenz, oder ich habe das zumindest schon gelesen, dass bei den richtigen Superreichen, dass man dort eben fängt, auch weniger protzt, sondern das Geld eher so ein bisschen in Erlebnis steckt und so, ob das dann im Einzelfall stimmt oder wo dort dann die Grenze ist zum Protz, ist ein bisschen die andere Frage, aber das ist etwas, was man auch ab und zu hört.
Ja, vielleicht muss man doch noch gewisse Namen jetzt halt konkret nennen, wo ein bisschen anders Bild vermittelt, oder? Also zwei Namen, um die man da nicht herumkommt, das sind der Walter Frey und der Christoph Blocher, beides Milliardär, beide in der SVP und beide schon sehr lang aktiv in der Schweizer Politik. Die haben ihren Reichtum nie versteckt. Also der Christoph Blocher, der fährt nicht mit dem Tremli irgendwo so her, sondern der lässt sich chauffieren in seiner Limousine. Aber sie wenden das eben beide ins Positive, oder? Also sie führen ihren Reichtum an als eben Resultat von unternehmerischem Geschick, von Wagemut, von wirtschaftlichem Erfolg. Sie zeigen ihren Reichtum und sie münzt den eben in politisches Kapital um und es hat auch funktioniert, oder? Also in ihrer Partei sind sie hochgeachtet, beide. Sie haben natürlich auch ganz konkreten Einfluss, weil sie natürlich ihr Geld auch investieren in politische Kampagnen. Aber ihr Reichtum, ihr wirtschaftlicher Erfolg, der gibt ihnen eben auch Aura, die für Respekt sorgt. Oder? Also wir haben das Beispiel von eben der Mario oder Alfred Escher schon erwähnt, oder das Beispiel von erfolgreichen Unternehmern mit grossem Vermögen, die sich auch politisch engagieren und sich auch exponieren und den Reichtum auch zeigen. Das hat es bei uns doch auch schon immer gegeben. Aber wenn ein Reicher den Wunsch hat, diskret und zurückgezogen zu leben, dann kann er das in der Schweiz. Da kommt ihm die Öffentlichkeit nicht hin. Also der Wunsch nach Diskretion, der wird gesellschaftlich respektiert.
Politisches Kapital ist ein sehr gutes Stichwort, Fabian. Ganz allgemein gefragt, kann man sagen, dass man politisch mehr Einfluss hat in der Schweiz, wenn man reich ist?
Ich würde sagen, ja. Es gibt verschiedene Hebel, die man ziehen kann, wenn man Vermögen einsetzen kann. Und es ist auch da wieder so, es gibt Direktmethoden. Also du hast den Walter Frey und den Christoph Blocher genannt. Die haben Geld in die Zürcher SVP gesteckt. Die haben Kampagnen finanziert und die haben so direkt Druck aufgebaut. Und das Zweite ist dann so ein bisschen wie die Aura, die rundherum ist, wo sie können nutzen können, um sich zu positionieren oder um ihren eigenen Argument Gewicht zu verleihen. Und das sieht man ja auch sonst in der Berichterstattung, wenn Medien schreiben, ja, das ist jetzt eben ein richtiger Unternehmer und der fordert das. Und dann hat das wie so ein extra Gewicht, weil es von jemandem soll kommen, wo man Glaubwürdigkeit zuschreibt. Also es funktioniert ja auf verschiedenen Ebenen, habe ich das Gefühl.
Und vielleicht noch ein dritter Faktor, der wahrscheinlich im Vergleich ein bisschen weniger wichtig ist, aber was schon auch noch gibt, wenn man jetzt möchte, selber politisch tätig sein und sich in ein Amt wählen lassen, dann hilft es sicher, wenn man gut Kampagnen machen kann mit dem Geld, das man hat. Aber man muss sich das auch organisieren können. Wenn man will in dem Parlament sitzen, wenn man an diesen Sessionen teilnehmen muss, wenn man irgendwie einen 0815 Verkäuferinnen-Job hat, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als wenn man selbstständig ist und viele Sekretärinnen hat. Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die zusammenspielen.
Ich erlaube mir an dieser Stelle noch mal einen kleinen Seitenblick in die USA. Dort ist es ja so, dass sehr weitreichende Transparenzvorschriften für Mitglieder im Kongress gelten. Also du musst dort ja, ziemlich detailliert offenlegen, wie viel Geld du hast, wo das Geld überall drinsteckt. Das heisst, man kennt die materiellen Verhältnisse der Kongressmitglieder relativ gut. Seit 2014 ist mehr als die Hälfte der Kongressmitglieder Millionär. Das finde ich schon sehr, sehr eindrücklich. Oder? Also, das Parlament ist ja eigentlich per Definition die Vertretung des Volkes. Oder? Aber das Parlament in den USA, das Repräsentantenhaus, der Senat, das sind eigentlich faktisch keine Volksvertreter mehr, sondern sie vertreten in ihrer Mehrheit Millionärsklasse. Oder? Und warum ist das so? Das hat sehr viel damit zu tun, dass es wahnsinnig teuer geworden ist, in den USA einen Wahlkampf zu führen. Also das Fundraising, das ist eine unglaubliche Angelegenheit, eine unglaublich wichtige Sache, dass man auch nur einen Hauch von einer Chance hat, in den Kongress reinzukommen. Also natürlich gibt es Ausnahmen, aber es sind nicht so viele Ausnahmen. Und der Umstand, dass ein Einstieg in Politik, respektive halt auch ein Aufstieg in Politik und ein Aufstieg in höchste Ämter, dass das halt immer teurer wird. Und ja, das Resultat sieht man nicht. Oder? Es sind in der Mehrheit Millionär, die sich da als Volksvertreter gerieren. Oder? Und in der Schweiz haben wir ein bisschen eine andere Situation. Wir haben ja auch ein anderes Wahlsystem mit Listenwahl und so weiter. Aber ich meine, so in der Tendenz ist das sicher eine Entwicklung, die sich in vielen westlichen Ländern in den letzten Jahren akzentuiert hat.
Es gibt auch Studien, die zeigen, dass reiche Menschen in der Schweiz im Schnitt einen grösseren politischen Einfluss haben. Und vielleicht, weil Fabian gerade Transparenzvorschriften in den USA erwähnt hat, in der Schweiz gibt es die nicht in diesem Ausmaß. Es gibt aber seit 3 Jahren etwa eine Offenlegungspflicht für nationale Wahl- und Abstimmungskämpfe. Und das ist schon auch interessant, wenn man sich dort ein bisschen durch die Datenbank wühlt. Ich habe das letzte gemacht im Hinblick auf die Abstimmung, die bevorsteht, zu der Halbierungsinitiative konkret, also zu der SAG-Initiative. Dort sind noch nicht alle Einträge aufgeschaltet, aber die man schon weiss, sind noch interessant. Also auf der Seite der Gegner, also von denen, die nicht wollen, dass das Budget der SAG kleiner wird, Dort spendet unter anderem die Meili-Brüder, die Reis-Brüder, der Milliardär Alfred Gantner, was einigermaßen überraschend war. Auf der anderen Seite hat man den SVP-Nationalrat Thomas Matter, der zwar nicht für die Abstimmungskampagne spendet, aber für die Unterschriftensammlung mutmaßlich einen grösseren Betrag gespendet hat und wo er selber sagt, da bleibe jetzt noch etwas übrig. Ob die Familie Blocher auch gespendet hat, das wird man dann noch sehen. Ich glaube, in einer Woche wird das alles aufgeschaltet. Aber dort sieht man schon, also auf beiden Seiten geht eigentlich nichts ohne so grössere Spender. Oder sind sie auch wichtig?
Dass es die Unterschiede gibt vom Einfluss in der Demokratie, haben wir jetzt festgestellt, müsste man die ausgleichen. Kann man die ausgleichen?
Ich glaube, dass wir die Transparenzvorschriften haben, die wir jetzt haben, ist ja schon mal ein erster Schritt für eine Diskussion über das. Und eine andere Diskussion, die man natürlich führen kann, ist, dass es in der Schweiz anders als zum Beispiel in Deutschland oder in Österreich nicht Parteienfinanzierung in einem grösseren Umfang gibt. Also in diesen Ländern kommen die Parteien recht viel Geld vom Staat über, was sie damit können, verschiedene Sachen machen. Und in der Schweiz sind die Parteien im Vergleich dazu viel stärker auf private Spender angewiesen. Man kann das gut oder schlecht finden, aber das ist wahrscheinlich ein Faktor, den man da müsste mit berücksichtigen in dieser Diskussion.
Es gibt ja übrigens, nur weil du das jetzt ansprichst mit Ausgleichen, es gibt wiederum vornehmlich in den USA auch gerade eine gegenteilige Tendenz, nämlich die zur Meritokratie, oder? Also das sieht man gerade bei diesen Vordenkern im Silicon Valley. Da gibt es so Vorstellungen, dass eigentlich nur noch der oder diejenige etwas zu sagen haben soll und Mitsprachemöglichkeit haben soll, wo was in Anführungszeichen zu etwas gebracht hat, was quasi sich als würdig erwiesen hat, zum gesellschaftlichen Einfluss nehmen. So Strömungen sind in der Schweiz sicher nicht mehrheitsfähig, aber das Gegenteil davon, oder, dass man eben mit so Massnahmen wie zum Beispiel staatlicher Parteifinanzierung jetzt da mit sehr handfesten Methoden würde versuchen, so eine Nivellierung herbeizuführen, die haben es politisch, wie die Erfahrung zeigt, doch auch sehr schwer.
Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen naiv zu glauben, dass es irgendein System gibt, wo das Geld dann gar keine Rolle spielt.
Was schon interessant ist, ist die grosse Zurückhaltung auch vom Staat jetzt und von den Parteien, sich direkter quasi auf Superreiche oder auf Reiche zu stützen. Das sieht man jetzt auch ganz aktuell. Das mache ich einen kleinen Bogen zu dieser Woche, wo der Martin Pfister die 31 Milliarden für die Armee über die Mehrwertsteuer will reinholen, wo alle gleich viel würden zahlen. Was mir recht typisch dunkt für Schweizer Politik, oder? Man tut es lieber solidarisch für alle genau gleich verteilen, als dass man sagt, also gut, wir haben 2'500 Leute, die mehr als 50 Millionen im Land haben, das sollen doch die FPZ etwas zahlen.
Ich glaube, der Mist ist überhaupt noch nicht geführt. Wir stehen am Anfang der Diskussion und der Bundesrat hat jetzt mal einen Vorschlag gemacht, dass man mit der Mehrwertsteuer das machen will. Aber im Parlament, wir sind am Rumtelefonieren diese Tage, da sind sicher ein halbes Dutzend bis ein Dutzend Ideen rum, wie man das könnte bauen und wie man es könnte finanzieren. Und ich bin mir da überhaupt nicht sicher, ob es am Schluss dann wirklich die Mehrwertsteuer ist. Aber du zielst natürlich auf etwas anderes, nämlich wieso kommt der Bundesrat überhaupt gerade von Anfang an mit diesem Vorschlag? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Mehrwertsteuer ein bisschen zu einer Allzweckwaffe geworden ist, wo man halt auch schon Mehrheit angekriegt hat und wo man einfach sagen kann, ja, das ist jetzt noch ein Steigertritt mehr, wenn man das ein bisschen erhöht, dann geht das einigermaßen und man erhofft sich da eine Mehrheitsfähigkeit zu finden. Zumal es halt dann auch gewisse ausgleichende Elemente drin hat, oder? Also die Mehrwertsteuer verwünscht auch die, die schon im Ruhestand sind und an Hand herum gibt es den reduzierten Satz, wo die wenig Geld haben, ein bisschen entlastet sind, indem sie nicht so hart getroffen werden. Muss man auch sagen.
Ja, man muss natürlich auch noch ergänzen, oder? Weil jetzt du gefragt hast, Philipp, ja, warum holt man sich denn das Geld nicht einfach gerade direkt bei den Reichen? Ich meine, wir haben mehrere Volksabstimmungen gehabt, wo es um so Fragen gegangen ist. Oder also die Jungsozialisten, die Jusos, die haben sich ja so ein bisschen auf das spezialisiert. Oder also wir haben vor ein paar Jahren da die sogenannte 99%-Initiative gehabt, wo ganz gezielt hat wollen, eben das Kapital der Superreichen sehr hoch besteuern. Wir haben jetzt eben wieder die jüngste Abstimmung mit der Erbschaftssteuer für Superreiche gehabt. Und das ist einfach nicht mehrheitsfähig. Oder? Also der Bundesrat wäre da auf einem absoluten Holzweg, wenn er jetzt sagt, ja, wir haben ein riesiges Problem mit der Armeefinanz, unser Land ist nicht mehr sicher. Und um das zu finanzieren, machen wir jetzt einen hohen Steuersatz auf Spitzenvermögen. Oder? Also, es ist natürlich auch ein Blick für das, was politisch machbar und realistisch ist, dass man sagt, ja, man geht halt den Weg über die Mehrwertsteuer oder allenfalls über Lohnprozent oder das sind also die gängigen, probaten Werkzeuge, die man da in der Schweiz hat. Und ja, da macht man halt das, was absehbar ist, dass es möglicherweise irgendwelche Mehrheiten dafür geben könnte.
Was ich interessant finde, wenn du die Volksabstimmungen ansprichst, wir haben ja vor gut 10 Jahren schon mal über eine Erbschaftssteuer abgestimmt. Damals wäre es um Erbschaften und Schenkungen von über 2 Millionen Franken gegangen. Also ist die Schwelle deutlich tiefer gewesen als jetzt im letzten November. Und die ist dann auch recht deutlich abgelehnt worden. Und dort hat man das dann auch damit begründet und erklärt, dass man gesagt hat, ganz viele Leute haben das Gefühl, vielleicht kommen sie mal zu diesen 2 Millionen. Und wenn man rein Zahlen anschaut, dann kommen die allermeisten Leute in der Schweiz, die erben nicht so viel Geld. Aber irgendwie immer so der Wunsch oder die Hoffnung, dass man auch mal noch könnte zu denen gehören, spielt psychologisch in dieser Debatte wahrscheinlich manchmal auch eine Rolle.
Hat das Gefühl, die werden mal noch Millionär?
Ich bin Journalist.
Philipp, schreiben wir das Buch zusammen, wo ein Bregmann Konkurrenz macht.
Man hat relativ lang mit so einem gewissen kritischen Unterton über die Reichen und die Superreichen geschwätzt. Jetzt wollen wir es zum Schluss noch kurz umkehren. Gibt es einen positiven Aspekt davon, dass immer mehr Leute immer mehr Geld haben?
Also ich finde ganz grundsätzlich, muss man sagen, die Amerikaner reden einmal «raise the floor» oder «raise the ceiling». Wenn es oben raufgeht, dann geht es meistens unten auch rauf. Also das Zeichen, dass die Reichen reicher werden, ist oft aber mal grundsätzlich dafür, dass der Wirtschaft gut geht, dass auch ärmere Gesellschaftsschichten vielleicht ein bisschen besser dastehen. Und die eigentlich interessante Frage ist dann, also ist die Schere gleich weit offen und verschiebt sich einfach oder ist sie am Aufgehen? Und das muss man dann einfach auch wirklich genau anschauen, was am Passieren ist. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Schere nicht zu weit offen ist, weil sonst einfach anfangen, Spannungen geben in Gesellschaften und Gesellschaften anfangen zu verreissen.
Ich glaube, man kann auch sagen, also global hat der Wohlstand insgesamt zugenommen. Es gibt auch insgesamt weniger Armut. Also die Armut hat in den letzten 20, 30 Jahren stark abgenommen. Aber es gibt natürlich immer noch trotzdem viele Leute, die in bitterer Armut leben, weltweit und auch in der reichen Schweiz. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und dann ist schon die Vermögenskonzentration, die stattfindet, eben am oberen Ende, die ist eine Tatsache. Also die Schere, die geht auf in vielen Bereichen. Und dort kommen wir eigentlich wieder zurück zu dem, was wir am Anfang geredet haben. Also das findet auch viel von den Superreichen selber beunruhigend. Bis hin übrigens zum Alfred Gantner zum Beispiel, den ich vorher schon erwähnt habe. Er hat es selber auch gefunden. Er fände das beunruhigend und würde die Reichen stärker besteuern. Die Meili-Brüder, die ich auch schon erwähnt habe, die thematisieren das auch schon seit Längerem. Also es gibt durchaus auch in diesen Vermögenssphären oder Leute in diesen Sphären die Diagnose, dass das gefährlich wird oder kann gefährlich werden.
Ich finde es interessant, dass es eine Gruppe von Leuten gibt, die nicht mehr das gleiche Spiel spielt wie die normalen Bürgerinnen und Bürger. Also wir zahlen Einkommensteuer und vielleicht die, die ein Häuschen haben, haben ein Häuschen und haben eine Hypothek drauf und ein bisschen Vermögenssteuer und so. Aber wenn man eine gewisse Schwelle überschreitet, dann kann man anfangen, sich Konstrukte bauen und Strukturen sich bedienen, die einem fast über den Nationalstaat rauslupfen und so eine Art in eine internationale Sphäre bringen, wo man sein Vermögen kann organisieren, strukturieren und optimieren und auch viel mehr daraus rausholen. Und auch absichern gegen schlechtes Wetter, in Anführungsstrichen, also gegen Krise und so. Und man ist wie nicht mehr richtig in Griffweite von einer einzelnen Jurisdiktion, sondern man schwebt wie drüber. Und das ist als Problem identifiziert und macht auch vielen Leuten Sorgen. Aber so richtig eine gute Antwort hat man auf das bis jetzt noch nicht gefunden.
Vielleicht noch ein Wort zu einem Thema, über das man nicht mehr so redet. Leider, von mir aus gesehen, zu wenig redet, nämlich die ganze Klimaproblematik. Das ist relativ gut untersucht, dass super Bereiche einen deutlich grösseren Klimafußabdruck haben als Normalsterbliche, sage ich jetzt einmal. Also es hat im letzten Herbst eine Studie gegeben, die ermittelt hat, dass Superreiche 400 Mal mehr CO2-Emissionen als ärmere Haushalte verursachen. Und ich meine, das sind natürlich auch so Effekte, die man muss berücksichtigen, wenn man fragt, gibt es auch gute Seiten von dieser wachsenden Zahl von Milliardären. Also das ist ganz sicher eine negative Seite. Also offensichtlich neigen sehr reiche Leute dazu, ja, halt deutlich mehr auf Kosten von Klima, Umwelt und Ökologie zu leben. Und so gesehen würde ich deine Frage, Philipp, beantworten. Es ist zumindest mit einem Haufen Problemen behaftet, oder? Also wenn die Zahl von diesen Superreichen derart zunimmt. Und ich meine, es ist ein bisschen philosophische Frage. Eine Gesellschaft, in der alle unabhängig von dem, was sie machen und tun und leisten oder nicht leisten, genau gleich viel einnehmen würde. Das wäre wahrscheinlich auch nicht das Idealmodell. Aber wenn sich zu weit auseinander entwickelt, dann ist das tendenziell wahrscheinlich schon nicht gut.
Voilà. Das war mal ein Schlusswort, Fabian. Ich würde sagen, das war es mit der Folge vom Politbüro. Heute zu reichen, noch reicheren und super reichen. Mitgeschwätzt haben Fabian Renz, Jacqueline Büchi und Mario Stäuble. Diese Folge vom Politbüro hat Noah Fendt produziert. Wir hören in einer Woche wieder mit einer Spezialfolge. Ein Solo mit Fabian Renz. Könnt ihr euch darauf freuen. Ich heiße Philipp Loser. Bis bald. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.